NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Teska. Guten Abend. Gibt es einen Durchbruch bei der Früherkennung von Krebs? Wir ordnen die Erfolgsmeldungen deutscher Forscher ein. Außerdem im Programm neue Vorwürfe gegen die AfD im Parteispendenskandal. Das Bundesverfassungsgericht stärkt das Wahlrecht von Behinderten. Und Bund und Länder haben sich auf den Digitalpakt verständigt. Dazu auch unser Kommentar. Zunächst aber aus aktuellem Anlass live nach Düsseldorf. Seit einer knappen Stunde laufen Eilmeldungen über die Ticker. Polizeiversagen in Nordrhein-Westfalen. Es geht um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz bei Lückte. Bettina Altenkamp in Düsseldorf, was gibt es jetzt Neues?
Offenbar ist Beweismaterial, das bei den drei Beschuldigten sichergestellt wurde, unauffindbar. Es handelt sich um eine Hülle und einen Aktenkoffer, die ursprünglich sichergestellt wurden. Das Material ist wohl auch bei der Polizei in Detmold, sagen wir, oberflächlich gesichtet worden. Und demnach sind darauf Computersoftware, Musik, Spielfilme und Bilder. Allerdings 155 Datenträger sind jetzt verschwunden. In Detmold weiß man, dass ist verschwunden offenbar seit dem 20. Dezember und aufgefallen ist das offenbar in Detmold erst Ende Januar.
Das Material ist also bei der Polizei verschwunden. Gibt es eine Erklärung dafür?
Nein, die gibt es nicht. Und ich habe hier auch heute einen äußerst fassungslosen nordrhein-westfälischen Innenminister erlebt. Der sprach von einem Debakel. Der Raum bei der Polizei, in dem die Beweise gesichtet und gelagert wurden, entsprach, was die Sicherheit angeht, offenbar nicht den Vorschriften. Ob jemand die Beweismittel absichtlich hat verschwinden lassen, ob das, sagen wir es mal so, Schlampigkeit war oder eine Verkettung vieler, vieler Fehler, das weiß man ebenfalls noch nicht. Das wird jetzt von Sonderermittlern vom LKA untersucht.
Sonderermittler, das klingt dramatisch. Sie sagen Schlampigkeit. Kann es denn auch um systematische Vertuschung gehen?
Das kann man noch nicht sagen, aber eben auch nicht ausschließen. Das hat auch NRW-Innenminister Roll noch einmal gesagt. Er sagte, man kann quasi mit allem rechnen oder man kann noch nichts klar sagen, nur vermuten.
Bettina Altenkamp zum Verschwinden von Beweismaterial im Fall von Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei in der Kritik. Dankeschön. Nun zum Digitalpakt, zum sogenannten Digitalpakt, auf den sich Bund und Länder verständigt haben, und zwar nach monatelangen Auseinandersetzungen. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat den Streit um die jeweiligen Kompetenzen geschlichtet. Der Bund darf jetzt also den Ländern unter die Arme greifen, wenn es darum geht, die Ausstattung der Schulen zu finanzieren, zum Beispiel mit Laptops. Zugleich bleiben die Rechte der Länder gewahrt. Zur Einigung und den Reaktionen darauf Frank Eichmann.
Es ist schon mehr als 2 Jahre her, dass die damalige Bundesbildungsministerin Wanka den Digitalpakt Schule aus der Taufe hob mit der Idee,
Menschen in die Lage versetzen, sich eben selbstbestimmt in der digital geprägten Gesellschaft zurechtzufinden.
Aber so verlockend die angebotenen 5 Milliarden Euro aus Berlin auch waren, Bildung ist Ländersache. Gegen Eingriffe und zu viel Bundeskontrolle stemmten sich die Ministerpräsidenten und lehnten eine vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung einstimmig ab. Der Streit zwischen Bund und Ländern wurde im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wegverhandelt. Gestern ein Ergebnis, über das sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im ARD-Morgenmagazin freute.
Die Situation war verhakelt und deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt in wirklich zügiger Zeit die Situation aufgelöst haben. Und wir haben jetzt eine Grundgesetzänderung, die mehr als den Digitalpakt ermöglicht. Mit der neuen Grundgesetzänderung ist es zukünftig möglich, dass der Bund in Bildung stärker investiert.
Die konkreten 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt werden nach Steueraufkommen und Einwohnerzahl auf die Länder aufgeteilt. Sie sollen in den Schulen für WLAN-Anschlüsse, digitale Tafeln, Tablets und Computer genutzt werden. Außerdem für Systemadministratoren, die die Technik einrichten, und für die Lehrerqualifizierung. Wichtig beim Digitalpakt Schule, die Kontrollrechte des Bundes sind eingeschränkt. Die Bundesregierung kann sich über die Mittelverwendung Berichte und Akten anlassbezogen vorlegen lassen. Das war's. Und damit bleibt eine Frage am Morgen im MDR wiederholt von grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt.
Warum hat das jetzt so lange gedauert? Weil an sich war das ja jetzt kein Hexenwerk. Auf der anderen Seite waren die Meinungen sehr weit auseinander. Und das ist dann manchmal so in der Demokratie, dass es länger und in der Wahrnehmung vieler meiner eigenen auch viel zu lange dauert.
Aber ausgerechnet der grüne Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg stimmte dem Digitalpakt nur sehr ungern mit Bauchschmerzen zu. Zwar seien Kompromisse wichtig in der Demokratie.
Allerdings ist es mir noch nie so schwer gefallen, einem Kompromiss zuzustimmen wie diesem.
Denn es bleibt die Frage, ob und wie das Grundgesetz wirklich geändert werden muss für den Digitalpakt. Digitalpakt Schule. Statt einmaliger Projektgelder des Bundes hätte es eine Änderung in der Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern geben können und damit dauerhaft mehr Geld für die Länder, das sie in die Bildung stecken können. Dennoch gibt es jetzt die Einigung, aus Sicht von FDP-Chef Christian Lindner, ein wichtiges Signal, das über den Digitalpakt Schule weit hinausgeht.
Es ist deutlich geworden in politisch nervösen und unruhigen Zeiten, dass die verantwortungsbewussten Parteien gemeinsam zusammenwirken können und in der Lage sind, offensichtliche Probleme zu lösen.
Also Ende gut, alles gut. Hauptsache, die Schulen bekommen die zugesagten Gelder und zwar möglichst bald. Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Martin Mayer.
Das war mal wahrlich eine schwere Geburt. Jahrelang haben Bund und Länder gestritten über den Digitalpakt. Jahrelang ging bei der Digitalisierung von Deutschlands Schulen wenig voran. Und ein Satz war in all den Jahren aus der Politik immer wieder zu hören: Das versteht doch kein Mensch. Tatsächlich, das Gezerre ist schwer verständlich, eben weil sich im Kern alle einig waren, die technische Ausstattung der Schulen muss besser werden. Zu lange haben die Länder darauf gepocht, dass der Bund sich gefälligst aus ihrem Kompetenzbereich Bildung komplett heraushalten muss. Zahlen? Ja, gerne. Kontrolle? Nein, danke. Das ist freundlich formuliert ein merkwürdiges Verständnis der Tatsachen. Garniert mit dem schrägen Bild einer drohenden Einheitsschule haben einige Ministerpräsidenten den Streit unnötig in die Länge gezogen. Denn dass der Bund gleich sämtliche Lehrpläne zentral schreiben will, das stand ja nie zur Debatte. Nun also ein Kompromiss, den man in Sachen Digitalpakt früher haben hätte können, ja müssen. Allerdings bleibt ein zentrales Problem bestehen. Die Länder kommen ihren Kernkompetenzen zunehmend weniger nach. Denn das Grundgesetz regelt ihre Aufgaben sehr genau. Bildung ist Ländersache, ebenso wie Wohnungsbau und Nahverkehr, die der Bund künftig ebenfalls stärker fördern darf. Möglich wird all das nur dank einer Verfassungsänderung, die zu Recht hohe Hürden hat. Doch das Grundgesetz lässt sich nicht beliebig anpassen, nur weil einige klamme Länder ihre Aufgaben nicht stemmen können. Dafür ist es nötig, die Steueranteile grundsätzlich neu zu verteilen, etwa mit einer vernünftigen Reform der Umsatzsteuer. Das versteht doch kein Mensch, dürfte auch hier ein viel zitierter Satz werden. Und es stimmt ja auch, Steuern sind Steuern und ob die am Ende der Bund, das Land oder die Kommune bekommt, ist dem einzelnen Steuerzahler vermutlich ziemlich egal. Hauptsache, das Geld wird vernünftig eingesetzt. Bloß, all das ist eben Föderalismus. Deutschland besteht aus 16 Teilstaaten unter dem Dach einer Bundesrepublik, alle ausgestattet mit einer gewissen Macht. Ein Alleinherrscher fehlt. Das ist mühsam und manchmal langwierig. Aber in unserer Geschichte sind wir damit in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich gut gefahren.
Martin Mayer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Neuer Wirbel um die umstrittenen Parteispenden für die AfD. Sie erinnern sich, im Wahlkreis von Fraktionschefin Weidel waren 130.000 Euro aus der Schweiz eingegangen. Spenden von Nicht-EU-Bürgern sind aber verboten. Die Partei hatte dann dem Bundestag die Namen von 14 Deutschen und weiteren EU-Bürgern übermittelt. Jetzt aber hat die Staatsanwaltschaft Konstanz Zweifel, dass es sich bei diesen Namen tatsächlich um die Spender handelt. Mehr dazu aus Berlin von Isabel Reifenrath.
Noch halten sich viele mit Reaktionen zurück. Auch die Bundestagsverwaltung selbst verweist darauf, dass sie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz abwartet. Laut Recherchen von Spiegel und Report Mainz soll die AfD bewusst falsche Namen auf die Spenderliste gesetzt haben, die sie dem Bundestag übermittelt hat. Laut der Staatsanwaltschaft Konstanz gibt es Zweifel, dass die Personen, die auf der Liste stehen, auch wirklich die Spender waren. Jan Korte von den Linken vermutet ein System hinter der Spendenaffäre der AfD.
Und ich finde, es ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass die AfD, dass die Fraktionsvorsitzende hier im Bundestag, Alice Weidel, dass die gesamte Parteiführung jetzt alles offenlegt und transparent macht, was es hier an schrägen Geschäften gegeben hat, was es eventuell noch gibt.
Bislang hat die AfD zugegeben, dass sie 130.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma bekommen hat. Das Geld ging an Alice Weidels Wahlkreis am Bodensee. Weil Spenden von Nicht-EU-Bürgern verboten sind, wird gegen Alice Weidel und drei ihrer Mitarbeiter ermittelt. Die Spenden stammten aber nicht von der Pharmafirma selbst. Sie diente nur als Treuhandgeber. Erst vor kurzem hatte die AfD der Bundestagsverwaltung die Namen von 14 Deutschen und anderen EU-Bürgern genannt, von denen das Geld wirklich kommen soll. Und bei diesen Namen soll die AfD gelogen haben. Der SPD-Abgeordnete und Vizepräsident des Bundestages, Thomas Oppermann, zu möglichen Konsequenzen.
Wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass die AfD bei dieser illegalen Auslandsspende auch zusätzlich noch versucht haben sollte, die Herkunft der Spender zu verschleiern, dann wäre das ein schwerwiegender krimineller Vorgang und die Partei müsste mit drastischen Konsequenzen rechnen.
Laut der Bundestagsverwaltung, der es obliegt, die Finanzen der Parteien zu überprüfen, könnte es sein, dass die AfD das Dreifache der unzulässigen Spendensumme als Strafe zahlen muss, also rund 390.000 Euro. Ulrich Müller vom Verein Lobby Control schreibt, die Öffentlichkeit habe ein Recht zu erfahren, wer so massiv Einfluss auf die Politik in Deutschland nimmt.
Angabe gefälschter Spendernamen, Bestechung von Strohleuten. Die AfD-Wahlkampfhilfe durch anonyme Strippenzieher funktioniert wie das Spiel mit den Matroschka-Puppen, nur mit kriminellen Methoden. Das betrifft vermutlich auch weitere Geldflüsse über die Swiss Connection der AfD.
Lobby Control fordert, dass auch die Wahlkampfspenden für AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen und AfD-Europawahlkandidat Guido Rall überprüft werden. Hier seien die gleichen Namen wie bei Weidels Spendenliste genannt worden. Von der AfD heißt es, die Namen der Spender habe sie von der Schweizer Pharmafirma erhalten und sie habe bislang keinen Grund gehabt, sie zu überprüfen. Ein Sprecher Weidels sagte, es verdichte sich der Eindruck, dass das Parteikonto des Kreisverbandes von Frau Weidel kontaminiert worden sei, um Alice Weidel und der AfD zu schaden. Britta Hasselmann von den Grünen hält diese Behauptung für abwegig und völlig unglaubwürdig. Auch FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sagte der Funke Mediengruppe, es werde eng für Alice Weidel. Er forderte die Parteiführung auf, ihre Erkenntnisse jetzt transparent zu machen.
Isabel Reifenrath aus Berlin. Und damit ins Ausland. Die Inszenierung ist gewaltig, aber die Erwartungen an konkrete Ergebnisse sind sehr überschaubar. Seit heute und bis zum Sonntag beraten in Rom Bischöfe aus aller Welt zusammen mit Papst Franziskus über die schwerste Krise der katholischen Kirche seit Jahrzehnten. Über den Missbrauchsskandal, darüber also, dass sich Amtsträger der Kirche an vielen Tausenden von Schutzbefohlenen vergangen haben und dass die Kirche diese Verbrechen auch noch gedeckt und vertuscht hat. Vom ersten Tag der Konferenz meldet sich aus Rom Tassilo Forchheimer.
Der Papst selbst gab am Anfang die Richtung vor.
Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia.
Hören wir auf den Schrei der Kleinen, die nach Gerechtigkeit verlangen, sagte Franziskus, um dann gleich eine Erwartung zu formulieren. Das heilige Volk Gottes schaut auf uns und erwartet von uns nicht einfache, selbstverständliche Missbilligungen, sondern konkrete Maßnahmen, die wirksam umzusetzen sind. Es braucht Konkretheit. Damit das Treffen eine klare Linie bekommt, ließ Franziskus eine Stoffsammlung mit Denkanstößen verteilen. Ich erlaube mir, euch einige wichtige Kriterien an die Hand zu geben, die von den verschiedenen Kommissionen und Bischofskonferenzen erarbeitet wurden. Sie stammen von euch. Ich habe sie ein wenig zusammengestellt. Das zweiseitige Papier enthält 21 sehr unterschiedliche Punkte. Gleich zu Beginn wird vorgeschlagen, den Bischöfen und Ordensoberen ein Handbuch zur Verfügung zu stellen, mit klaren Anweisungen, was in Missbrauchsfällen zu beachten ist. Außerdem soll es unabhängige Anlaufstellen für Missbrauchsopfer geben und Bildungsmaßnahmen zum Erkennen und Bekämpfen von Missbrauch. Ebenso wird eine sorgfältigere Personalauswahl in allen Bereichen der Kirche vorgeschlagen und das Heiratsalter für Frauen soll im weltweit gültigen Kirchenrecht von 14 auf 16 Jahre angehoben werden. Bis jetzt gilt das noch nicht für alle Länder. Anschließend wurden die Teilnehmer mit vorher aufgezeichneten Aussagen von 5 Missbrauchsopfern konfrontiert. Welche Wirkung diese hinterlassen hatten, war dem von den Philippinen stammenden Kardinal Luis Antonio Tagle anzumerken, der gleich im Anschluss den Eröffnungsvortrag zu halten hatte. Unter Tränen sagte er, dass die Wunden, die die Missbrauchsskandale geschlagen hätten, ihn an die Wundmale Christi am Kreuz erinnerten. Die Wunden des auferstandenen Christus tragen die Erinnerung unschuldigen Leidens. Aber sie tragen auch die Erinnerung an unsere Schwachheit und Sündhaftigkeit. Ganz ähnlich äußerte sich der Erzbischof von Malta, Charles Cicluna, der die Bischöfe aufforderte, Verantwortung zu übernehmen. Die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale sei wie ein Kreuzweg. Die Bischöfe und die anderen Kirchenoberen könnten sich nicht wegducken.
This is a via crucis. We bishops and other church leaders cannot miss.
Welche konkreten Veränderungen die Versammlung schließlich bringen wird, ist noch unklar. Am Ende des ersten Tages ist allerdings ein Sog des Wandels spürbar. dem sich die Teilnehmer wohl nur noch schwer entziehen können.
Sie ist die Inspiratorin und das Gesicht einer mittlerweile weltweiten Bewegung von Schülern, die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Von ihr stammt die Idee, die Schule zu schwänzen, um für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Seither reißen sich die Mächtigen der Welt um Termine mit der Aktivistin. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos war sie beispielsweise zu Gast und heute nun in Brüssel. Von dort Holger Beckmann.
Es sollte um die Zukunft Europas gehen beim Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU in Brüssel. Tatsächlich ging es vor allem um das Zusammentreffen des Spitzenvertreters der EU-Kommission mit der 16-jährigen Klimaaktivistin aus Schweden.
We are about 11 years away from being in a position where we set off an irreversible chain reaction beyond human control.
Wir sind nur noch 11 Jahre entfernt von dem Zeitpunkt, ab dem wir beim Klimawandel eine Kettenreaktion auslösen, die vom Menschen nicht mehr kontrolliert werden kann, sagte Greta Thunberg gleich zu Anfang und spielte auf die auftauenden Permafrostböden in den subarktischen Regionen des Globus an, die dabei riesige Mengen CO2 freisetzen. Damit machte sie gleich klar, ihr geht es darum, dass die Menschen sich selbst und ihre Zukunft retten. Jean-Claude Juncker, dem Präsidenten der EU-Kommission, geht es um die politische Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit, wie immer der auch ausgeht. Und das machte er gleich klar.
Es ist heute so, dass ich dabei bin, mich von dem Gespräch, das ich gestern Abend mit Frau May hatte, langsam zu erholen.
Trotzdem, Juncker musste sich einlassen auf das, was Greta Thunberg zu sagen hatte. Das Mädchen, das seit Monaten hunderttausende Schüler auf dem ganzen Kontinent zu Protesten gegen den Klimawandel bewegt. Und sie sagte es unverblümt, vor allem mit Blick auf das selbstgesteckte Ziel der Europäischen Union, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 40% zu senken.
Some people say that is good or that is ambitious.
Einige Leute nennen das gut oder ambitioniert, sagte sie.
This target is not sufficient to protect the future for children growing up today.
Aber dieses Ziel reicht immer noch nicht aus, um die Erderwärmung unterhalb von 1,5 Grad Celsius zu halten.
If the EU is to make its fair contribution to staying within the carbon budget for the 2-degree limit, then it means a minimum of 80% reduction by 2030.
Wenn die EU ihren fairen Anteil leisten möchte für ein 2-Grad-Ziel, dann ist eine Reduktion von 80% CO2 bis 2030 das Minimum. 80% statt 40. Ein klares Statement von Greta Thunberg. Und Jean-Claude Juncker ging darauf nicht ein, jedenfalls nicht direkt. Stattdessen lobte er die Demonstrationen junger Menschen für die Klimarettung allgemein.
Weil Klimaschutz ist nicht nur eine Aufgabe junger Menschen, sondern wäre auch bei älteren Menschen gut aufgehoben, wenn sie denn das täten, was man von ihnen erwarten darf.
Juncker erinnerte aber daran, dass die EU von 2021 an jedes Jahr ein Viertel ihres Budgets für den Klimaschutz ausgeben will.
Das ist ein Paradigmenwechsel im Direktvergleich zu der letzten Finanzierungsperiode.
Anschließend sprach er über die politischen Herausforderungen, die es in Europa gebe und von den Krisen, denen man gegenüberstehe. Als Greta Thunberg bei der anschließenden Pressekonferenz danach gefragt wurde, wie sie denn die Reaktion von Jean-Claude Juncker auf ihre Worte gefunden habe, machte sie es relativ kurz.
I think he changed the subject a bit.
Ich finde, er hat das Thema etwas gewechselt, sagte sie. Und das sei wirklich traurig.
Wenn Jugend auf Politik trifft, aneinander vorbeireden, in Brüssel, Holger Beckmann berichtete. Stell dir vor, es ist Wahl und du darfst nicht hin. Eigentlich darf ja jeder erwachsene Deutsche an Wahlen teilnehmen. Die Betonung liegt dabei aber auf eigentlich. Denn es gibt Ausnahmen. Wer laut einem Gerichtsbeschluss in allen Angelegenheiten betreut wird, der verliert damit auch sein Wahlrecht. Zumindest bisher. Denn gegen diese pauschale Regelung haben mehrere Betroffene geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat ihnen heute Recht gegeben. Warum? Das erläutert Bernd Wolf.
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist derjenige, heißt es im Bundeswahlgesetz, für den, und zwar für alle seine Angelegenheiten, ein Betreuer bestellt ist. Außerdem durfte bisher nicht wählen, wer eine Straftat begangen hat und dabei schuldunfähig oder nur vermindert schuldfähig war und deswegen nicht im Gefängnis, sondern in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist. Diese beiden Regelungen hat der zweite Senat unter Gerichtspräsident Andreas Voskuhle für verfassungswidrig erklärt. Diese Regelungen verstießen gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. Der besagt, dass grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger des Staates unabhängig von individuellen Merkmalen an Wahlen teilnehmen dürfen. Der Wahlausschluss von Behinderten verstieße auch gegen das Verbot der Benachteiligung von Behinderten, wie es im Gleichheitssatz des Grundgesetzes steht. 8 Bürger, 6 Männer und 2 Frauen, durften an der Bundestagswahl 2013 nicht teilnehmen. Dagegen haben sie beim Verfassungsgericht Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. 7 mit Erfolg. Ein Teil von ihnen stand unter der Obhut eines Betreuers, früher Vormund. Die anderen waren wegen Schuldunfähigkeit in der Psychiatrie untergebracht. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gibt es im Wahlrecht zum Bundestag diese Einschränkungen für Personen mit psychischen Beeinträchtigungen. Zuletzt durften danach über 81.000 vollbetreute Bürger nicht wählen gehen. Valentin Eichele von der UN-Behindertenrechtskonvention in Berlin hatte immer wieder erklärt, dass die seit 2009 bei uns geltende Konvention einen solchen pauschalen Ausschluss verbiete. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD von 2018 steht, man wolle das Wahlgesetz ändern. Passiert ist bisher nichts. Jetzt machen die Verfassungsrichter Vorgaben. Ein pauschaler Ausschluss von Wahlen für alle, denen ein Gericht einen Betreuer für alle Angelegenheiten bestellt hat, geht nicht. Künftig muss eine differenzierte Typisierung derer, die, weil betreut, nicht wählen dürfen, her. Alles andere wäre Willkür. Schließlich gäbe es viele tausend Menschen, die psychisch oder geistig genauso beeinträchtigt sind wie die gerichtlich Betreuten, von Familienangehörigen versorgt werden. Und die dürfen wählen. Wahlrecht ja oder nein hinge also von Zufälligkeiten ab. Auch alle Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit nicht im Gefängnis, sondern in der Psychiatrie sitzen, dürfen nicht pauschal vom Wahlrecht, dem zentralen demokratischen Mitwirkungsrecht, so die Richter, ausgeschlossen werden. Die Unfähigkeit, das Unrecht einer Straftat einsehen zu können, bedeutet nicht, auch Sinn und Zweck einer Wahl nicht verstehen zu können. Der Gesetzgeber muss nun handeln. Zwar darf er Bürger von Wahlen ausschließen, wenn diese krankheitsbedingt an der Kommunikation zwischen Staat und Volk, also Regierenden und Regierten, nicht teilnehmen können, so Karlsruhe. Aber der Wahlausschluss darf nicht willkürlich sein und nicht über einen Kamm geschoren werden. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, begrüßte den Beschluss der Verfassungsrichter. Dusel forderte die Koalition, insbesondere die Union, auf, das verfassungswidrige Wahlgesetz nun schnell zu ändern. Unklar ist, ob das bis zur Europa- und einigen Kommunalwahlen am 26. Mai noch zu stemmen ist.
Bernd Wolf berichtete aus Karlsruhe. Wir schreiben die Jahre 2006 bis 2009. In Mexiko gibt es Unruhen, gleich in mehreren Regionen. Die Polizei rüstet deshalb auf mit Sturmgewehren und Maschinenpistolen. Made by Heckler und Koch. Made in Germany. Doch die deutsche Waffenschmiede hätte in diese Krisengebiete gar nicht liefern dürfen. Heute sind deshalb erstmals Mitarbeiter von Heckler und Koch verurteilt worden. Verena Neuhausen zu Strafen und Hintergründen.
Für 2 Mitarbeiter von Heckler & Koch gibt es nach dem Urteil Bewährungsstrafen. Eine Sachbearbeiterin bekam eine Strafe von 1 Jahr und 5 Monaten, ein ehemaliger Vertriebsleiter 1 Jahr und 10 Monate auf Bewährung. Beide sind nun bestraft wegen bandenmäßiger Ausfuhr von Waffen aufgrund erschlichener Genehmigungen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass spezifische Ausfuhrgenehmigungen frisiert wurden, und zwar immer nach einem bestimmten Muster. Um entsprechende Waffen exportieren zu dürfen, muss eine sogenannte Endverbleibserklärung vorliegen. Wie bei einem Wunschkonzert nach dem Motto »Sie wünschen, wir spielen«, führte der vorsitzende Richter aus, seien diese Erklärungen so formuliert worden, dass wegen Menschenrechtsverletzungen problematische Bundesstaaten in Mexiko in diesen Erklärungen nicht auftauchten. Den nun Verurteilten konnte die Beteiligung an diesen Tricksereien nachgewiesen werden. Bei 3 anderen Mitangeklagten von Heckler und Koch war das nicht der Fall. Sie wurden deshalb freigesprochen. Das alles nach einem Prozess, der sich allein bis zur fast 30-tägigen Verhandlung über 8 Jahre hingestreckt hatte, wie Gerichtssprecherin Bettina Künzel sagte.
Also es war ein äußerst rechtlich und tatsächlich komplexes Verfahren, ein Indizienprozess, bei dem eine Vielzahl von Zeugen und umfangreiche Dokumente eingeführt werden mussten.
Außerdem muss das Unternehmen Heckler & Koch laut dem Urteil nun alles zurückzahlen, was sie mit dem Verkauf von über 4.200 Sturmgewehren, 2 Maschinenpistolen und fast 1.800 Magazinen erlöst haben. Eine Summe von 3,7 Millionen Euro ist das. Und damit für das Unternehmen eine harte Strafe, meint der Rüstungskritiker Jürgen Gresslin, der mit Hilfe eines Whistleblowers aus dem Unternehmen den Prozess auf den Weg gebracht und begleitet hatte. Er beurteilt die Konsequenzen für Heckler und Koch so.
Sie haben jetzt ein Problem auf der Ebene einer immens zu zahlenden Finanzsumme von 3,7 Millionen Euro. Sie haben das Problem, dass Sie zum allerersten Mal in Ihrer Firmengeschichte wegen illegalen Waffenhandels verurteilt worden, dass mehrere Mitarbeiter von Ihnen doch deutliche Strafen bekamen. Mit diesem Urteil ist die Finanzlage und die Imagelage des Unternehmens drastisch verschärft und nicht entschärft.
Rüstungskritiker hatten den Prozess begleitet und ihren Unmut bekundet, dass nur nachgeordnete Mitarbeiter nun verurteilt worden sind, die Führungsebene aber eben nicht. Ein Geschäftsführer ist verstorben, ein weiterer Hauptakteur lebt laut dem Urteil in Mexiko und war für das Verfahren vor dem Stuttgarter Landgericht nicht verfügbar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Offen ist, ob Revision eingelegt wird.
Deutsche Forscher vermelden einen Durchbruch im Kampf gegen den Krebs. Ein neuartiges Verfahren soll es ermöglichen, Brustkrebs früh und relativ einfach zu erkennen. Brustkrebs ist der Krebs, der bei Frauen am häufigsten tödlich verläuft. Bei mir im Studio Monika Kunze aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wie genau funktioniert das Verfahren?
Das soll folgendermaßen funktionieren. Der Frau wird ein wenig Blut abgenommen und ein Labor sucht dann in diesem Blut nach Erbgutschnipseln, die für Brusttumoren typisch sind und die bei einer Krebserkrankung im Blut herumschwimmen. Mit so einem Test hätte man ein Verfahren, das keine Strahlenbelastung mit sich bringen würde, wie die bisher übliche Mammographie, also die Röntgenuntersuchung der Brust, und bei dem auch nicht mit einer Nadel Gewebe aus der Brust entnommen werden müsste, wie bei der ebenfalls bisher üblichen Biopsie. Das könnten Vorteile sein, wenn es denn tatsächlich funktionieren würde mit dem Bluttest.
Wie zuverlässig ist denn der Test?
Da können wir uns bisher nur auf das verlassen, was die Entwickler selber auf der Pressekonferenz heute gesagt haben, etwa Dr. Christoph Sohn von der Universitätsfrauenklinik Heidelberg. Er meint, dass die Trefferquote vor allem bei jungen Brustkrebspatientinnen sehr gut ist.
Hier haben wir Trefferquoten um die 80%. Bei der älteren Frau haben wir geringere Trefferquoten, da sind wir um die 70 oder knapp 70%. Aber trotzdem, es ist eine Trefferquote, die sich sehen lassen kann.
Der Forscher scheint sich ja seiner Sache sehr sicher zu sein und hat sogar, soweit ich weiß, von einem Meilenstein der Krebsdiagnostik gesprochen. Wie sehen das denn andere Experten?
Na, die sind ehrlich gesagt weniger euphorisch und sagen, dass man den neuen Test aus verschiedenen Gründen noch gar nicht bewerten kann. Es ist zum Beispiel so, dass das Heidelberger Team zu seinem neuen Test und zu der dazugehörenden Studie noch gar keinen Fachartikel veröffentlicht hat, was eigentlich üblich ist und was auch die Voraussetzung dafür ist, dass andere Menschen sich die Sache mal angucken können. Das Krebsforschungszentrum Heidelberg beispielsweise hält es vor diesem Hintergrund für unmöglich zu sagen, ob der Test etwas taugt.
Sehen Sie denn überhaupt eine Perspektive für solche Bluttests?
Ja, doch schon, aber man muss jetzt abwarten, wie es weitergeht. Und man sollte auch nicht zu hohe Erwartungen haben, jedenfalls wenn es um die Erstdiagnose von Brustkrebs geht. Krankheitsbegleitend werden solche Tests schon längst gemacht und da sind sie auch anerkannt. In so einem Fall entnimmt man ganz am Anfang der Erkrankung Tumorgewebe, analysiert, welche genetischen Auffälligkeiten der Tumor hat, um dann später, etwa nach der Operation oder nach der Chemotherapie, nach diesen Auffälligkeiten im Blut suchen zu können. Und wenn man was findet, wird neu behandelt. Das ist anerkannt, Bluttests zur Erstdiagnose aber bisher nicht.
Deutsche Forscher vermelden einen Durchbruch bei der Früherkennung von Brustkrebs. Das waren Einschätzungen dazu von Monika Kunze aus unserer Wissenschaftsredaktion. Dankeschön. Und das war's auch für heute im Echo des Tages. Im Studio war Andreas Teska.